DW Menschen und Märkte.
Wie weiter mit CETA? Der Fahrplan für das Freihandelsabkommen mit Kanada. Mission Machterhalt. Alexis Tsipras hat den Rückhalt der Griechen verloren. Und Bargeld unterm Kopfkissen. Ist der eigene Sparstrumpf ein geeigneter Schutz vor einem Crash? Das und mehr jetzt. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Trotz der anhaltenden Proteste gegen CETA sieht der Europäische Unternehmerverband Business Europe gute Chancen für das Handelsabkommen mit Kanada. Nach der grundsätzlichen Zustimmung der SPD bei ihrem Parteikonvent in Wolfsburg Anfang der Woche sei nur noch die Position Österreichs und Belgiens unklar, sagte der Verbandschef am Mittwoch in Brüssel. Wie es jetzt weitergeht mit CETA, schildert Sebastian Schöbel.
Für die SPD und vor allem Sigmar Gabriel mag der Parteikonvent in Wolfsburg der vorläufige Höhepunkt im Streit um CETA gewesen sein. Doch bei der zuständigen EU-Kommissarin Cecilia Malmström löste das nicht mehr als ein müdes, wenn auch freundliches Lächeln aus. Bei einer öffentlichen Aussprache zu CETA sagte sie, die Debatte der deutschen Sozialdemokraten sei schon wichtig, klar.
That is important, but Germany is, with all respect, only one of 28 member countries.
Aber bei allem Respekt, Deutschland ist nur eines von 28 EU-Mitgliedern. Und wir müssen sicherstellen, dass sich die anderen Länder auch eingebunden fühlen.
All countries feel included in that debate.
Genau das wird nun beim Treffen der EU-Handelsminister am Freitag in Bratislava geschehen. Malmström wird auch da sein und besprechen, was die Sozialdemokraten zur Voraussetzung für ihr Ja zu CETA gemacht haben. Eine Nachbesserung des Abkommens in seinen strittigsten Punkten. Was aber nicht heißt, es wird neu verhandelt. Das hatte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker schon in seiner Rede zur Lage der EU letzte Woche erklärt.
Nachverhandlungen mit Kanada kann es nicht geben.
Handelskommissarin Malmström legte nun nach.
Not a comma in the actual agreement will change.
Kein Komma im Text wird geändert, aber die Kommission und die kanadische Regierung sind bereit, eine Klarstellung zu machen.
If that helps.
Diese Klarstellung soll nun in Form eines rechtlich bindenden Zusatzprotokolls an CETA angeheftet werden und im besten Fall sämtliche Kritikpunkte ausräumen. Aus SPD-Sicht sind das jede Menge. Schutz öffentlicher Einrichtungen vor Investorenzugriff, Bestrafung von Unternehmen, die gegen Standards verstoßen, Zulassung von Produkten nur, wenn ihre Unbedenklichkeit nachgewiesen ist und vor allem die Zusicherung, dass die nationalen Parlamente und Regierungen in der EU stets das letzte Wort bei CETA-Entscheidungen haben. Was dem EU-Kanada-Freihandelsabkommen nun bevorsteht, erklärte SPD-Chef Sigmar Gabriel im ARD-Interview. Phase 1. Die EU-Handelsminister müssen ab kommendem Freitag eine erste Version des CETA-Beipackzettels ausarbeiten. Hier erwartet Gabriel nach dem Votum der SPD keine Probleme.
Sondern der Handelsministerrat wird dem Abkommen zustimmen. Jedenfalls wird das Deutschland tun und ich nehme an, alle anderen auch.
Rund einen Monat haben Gabriel und seine Amtskollegen dafür Zeit.
Danach kommt der EU-Kanada-Gipfel.
Am 27. und 28. Oktober, wo CETA von den EU-Mitgliedern und der kanadischen Regierung unterschrieben werden soll. Freilich nur symbolisch, denn danach folgt Phase 3, die große CETA-Prüfung durch das EU-Parlament, das dazu die Meinungen der nationalen Parlamente und der von Vertretern der Zivilgesellschaft einholen soll, in einer Art europaübergreifender Konsultation. Erst dann sollen die EU-Abgeordneten über CETA abstimmen, so Gabriel.
Das Europäische Parlament wird garantiert nicht vor Ende Dezember, Anfang des kommenden Jahres darüber beraten und danach erst die vorläufige Anwendung und die auch nur für den europäischen Teil.
Sprich, den Teil, der EU-Kompetenzen betrifft. Der ganze Rest, vor allem das umstrittene neue Handelsgericht für Konzernklagen, soll danach den nationalen Parlamenten, also auch dem Bundestag, vorgelegt werden. Ein langer Weg mit vielen Fragezeichen, weswegen es für EU-Kommissionspräsident Juncker längst nicht mehr darum geht, wann CETA kommt, sondern darum,
ob die Europäische Union noch willens und fähig ist, Handelsabkommen mit dem Rest der Welt abzuschließen.
In Brüssel auf EU-Ebene wird das jedoch nicht mehr entschieden, sondern in Europas Hauptstädten.
Aus Brüssel war das Sebastian Schöbel. Mit der Wahl im vergangenen September wurde es ernst für den griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras. Er musste die Reformen umsetzen, die er zuvor massiv bekämpft hatte. Viele Griechen fühlen sich betrogen. Tsipras Linke Syriza ist in der Wählergunst abgestürzt. Auf internationaler Bühne kämpft er weiter gegen die sogenannte Austerität und beschwört zu Hause den Aufschwung. Sein wichtigstes Ziel scheint es inzwischen aber zu sein, an der Macht zu bleiben, koste es, was es wolle. Wolfgang Landmesser.
Es war der Moment in seiner großen Pressekonferenz vor 1,5 Wochen, wo Alexis Tsipras ungemütlich wurde. Auch andere Arbeitnehmer hätten es schwer in Griechenland, antwortete er auf die Frage einer Journalistin des Fernsehsenders Alpha, der demnächst abgeschaltet wird, weil er bei der jüngsten Versteigerung der TV-Lizenzen leer ausgegangen war. Unterbrechen Sie mich nicht, herrschte Tsipras die Kollegin an. Tatsächlich konnte er nicht recht erklären, warum es neben dem staatlichen Sender ERT nur noch 4 private Vollprogramme in Griechenland geben soll. Der Vorwurf, die Regierung habe vor allem kritische Sender loswerden wollen, lässt sich nicht von der Hand weisen. Zumindest einer der neuen Eigentümer steht dem Links-Rechts-Bündnis nahe, der Bauunternehmer Yannis Kalogritsas. Auch andere Projekte der Tsipras-Regierung scheinen vor allem auf Machterhalt zu zielen, wie die Reform des griechischen Wahlsystems. Der 50-Sitze-Bonus für die stärkste Partei wurde abgeschafft, aber erst, nachdem ziemlich klar wurde, dass Syriza wohl keine Chancen haben wird, bei den nächsten Wahlen wieder die Mehrheit zu erringen, wie beim Urnengang vor genau einem Jahr. Wir schaffen das, gibt es auch in einer Tsipras-Version.
Wir befinden uns jetzt genau an dem Punkt, wo unsere Wirtschaft die Rezession hinter sich lässt und wir endlich in die positive Richtung unterwegs sind, zum Wachstum.
So der griechische Ministerpräsident auf der Herbstmesse im nordgriechischen Thessaloniki. Überall verkündet er jetzt, das Schlimmste liege hinter den Griechen, nach 4 katastrophalen Jahren unter seinen Vorgängern. Um das Wachstum zu fördern, setzt Tsipras auf staatliche Investitionen in die Infrastruktur, gespeist vor allem aus dem sogenannten Juncker-Programm der EU und die Senkung der griechischen Schuldenlast. Ein Versprechen, das die internationalen Geldgeber jetzt schleunigst einlösen müssten, allen voran Bundeskanzlerin Merkel.
Zu Frau Merkel sage ich, was ich immer gesagt habe. Seit Jahren vertritt sie die Logik, dass die Regeln eingehalten werden müssen. Ich sage dasselbe. Wir halten ein, was wir gemeinsam beschlossen haben, aber das müssen auch unsere Partner tun.
Das Problem von Tsipras ist, dass die Griechen keine Besserung spüren. Im Gegenteil, die im Mai beschlossene Erhöhung vieler Steuern und die Senkung von Zusatzrenten machen sich jetzt schmerzhaft bemerkbar. Dagegen setzt der griechische Ministerpräsident seine alte Rhetorik, den Kampf gegen die sogenannte Austerität und die Flucht in die Außenpolitik. Innerhalb nur eines Jahres habe sich das Image des Landes im Ausland völlig gewandelt. Griechenland sei zu einem wichtigen Player auf der internationalen Bühne geworden. Als Beweis dafür führt Tsipras den ersten Gipfel der EU-Mittelmeerländer in Athen an. Da war er als strahlender Gastgeber zu sehen beim Schulterschluss mit seinen Kollegen Hollande aus Frankreich und Renzi aus Italien, ebenfalls nicht gerade Freunde des strengen Sparens. Mit seiner Syriza will sich Tsipras im griechischen Parteienspektrum festsetzen und als neue sozialdemokratische Kraft die arg gebeutelte PASOK verdrängen. Bei diesem Machtexperiment scheinen wichtige Reformen auf der Strecke zu bleiben. So lässt die Regierung keine Ansätze erkennen, die verkrustete Verwaltung umzubauen. Die öffentlichen Angestellten sind schließlich das wichtigste Wählerpotenzial für Syriza.
Wolfgang Landmesser berichtete aus Athen. Warner und Mahner sehen den Anleihemarkt vor einem Kollaps. Käme es am Markt dieser fest verzinslichen Wertpapiere zu einem Kursverfall, stünden weltweit mehrere Billionen Euro im Feuer. Gewöhnlich gelten Anleihen aus Ländern wie Deutschland oder den USA als sicherer Ort, um Geld zu parken und dabei Zinsen einzustreichen. Das ist durch die Geldflut der Notenbanken vorbei und birgt enorme Risiken. Mischa Erhardt.
Willkommen in Absurdistan. Vergessen Sie die allgemeinen Regeln zur Geldanlage anderswo. In Absurdistan gelten eigene Regeln. Die erste: Wer Geld ohne Verlust anlegen will, hält am besten die Füße still. Greift zum Strumpf, zur Spardose oder hortet Bares maximal auf dem Girokonto.
Strumpf würde ich nicht sagen, aber es bietet sich wenig an Alternativen. Von daher steht auch sehr viel Geld eben auf den Girokonten, wo es mit 0% verzinst wird, aber immer noch besser als eine negative Verzinsung.
Sagt Anleihehändler Arthur Brunner von den ICF-Kursmaklern. Denn Absurdistan ist das Land der Negativzinsen. Hier lautet die Devise: Wer dem Staat sein Geld leiht, muss dafür Zinsen zahlen. Wer dem Staat also 100 Euro gibt, kann froh sein, wenn er am Ende 99 Euro zurückbekommt. Entsprechend der Negativzinsen auf viele Staatsanleihen weltweit sind die Kurse auf Rekordniveau gestiegen. Man kann also auch einfacher sagen, es ist eine Preisblase entstanden. Robert Halver, Aktienstratege bei der Baader Bank.
Wir haben heute schon eine Riesenblase am Anleihemarkt bei Rentenpapieren im Zinsvermögen. Die kann man gar nicht mehr bewerten, weil der Zins negativ ist. Aber das Problem wird sein, wenn die Notenbank irgendwann die Meinung haben sollten, wir gehen mal wieder auf einen Normalitätskurs, bricht unser System sofort zusammen.
Denn dann würden Investoren aus Furcht vor fallenden Kursen ihre Anleihen sofort verkaufen. Die Blase würde platzen. Einen Vorgeschmack dazu hat es in der vergangenen Woche gegeben. Da war die Befürchtung aufgekommen, die US-Notenbank könnte bereits in dieser Woche die Zinsen anheben. In Reaktion darauf brachen die Kurse an den Anleihemärkten zunächst in den USA, dann auch in Japan und Europa ein.
Wenn sich ein Ende der Käufe der Europäischen Zentralbank abzeichnet oder der Notenbanken allgemein, dann wird es auf diesem Niveau auch keine Käufer mehr geben. Und es steht zu befürchten, dass es zu sehr deutlichen Kurseinbrüchen kommt, wenn eben diese Situation ist.
Oder, wie Anleihespezialist Arthur Brunner sagte, als das Mikrofon aus war, dann fliegt uns das Ganze um die Ohren. Die Ratingagentur Fitch hat zu diesem Problem unlängst eine Rechnung präsentiert. Wenn die Zinsen für Anleihen aus Staaten mit guter Bonität wie Deutschland oder die USA auf das Niveau von 2011 steigen, würde das einen Kursverlust von fast 4 Billionen Dollar weltweit bedeuten. Aus dieser Sicht erfreulich, dass es nicht danach aussieht, als würden die Notenbanken schnell mit den Zinsen heraufgehen. Weder in den USA, noch in Europa und in Japan sowieso nicht. Also mag es zwar eine Blase geben, die aber wird nach Meinung der meisten Beobachter in Frankfurt zumindest nicht allzu schnell platzen.
Im Moment hält es sich doch wieder einigermaßen im neutralen Bereich. Es steht ja immer noch im Raum, dass die EZB eventuell ihr Kaufprogramm noch verlängert. Also in Europa denke ich nicht, dass zu einem Ausverkauf kommen wird,
sagt Arthur Brunner. Man kann hieraus auch den Rückschluss ziehen. Die Notenbanken können kaum mehr aus ihrer Nullzinspolitik heraus, ohne größere Beben an den Finanzmärkten auszulösen. Den Geist, der mit der Geldflut aus der Flasche entwich, kriegen sie äußerst schwer nur in die Flasche zurück. Willkommen in Absurdistan.
Soweit Micha Erhardt aus unserem Frankfurter Börsenstudio. Wie es in Großbritannien nach dem angekündigten Brexit im Hinblick auf die freie Arbeitsplatzwahl von EU-Bürgern auf den britischen Inseln aussehen könnte, ist eine spannende Frage. Für den EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker ist die sogenannte Arbeitnehmerfreizügigkeit unverhandelbar, wenn es um den Zugang zum lukrativen EU-Binnenmarkt geht, den die Briten ja gerne auch nach dem Brexit behalten möchten. Ist ein Kompromiss aber vielleicht doch in Sicht?
Die mehrheitlich pro Brexit gestimmten britischen Korrespondenten in Brüssel lauern. Sie lauern auf den Zeitpunkt, an dem die EU-Kommission von ihrem bisherigen Dogma abrückt, dem Dogma des unantastbaren Rechts der europäischen Arbeitnehmer, sich ihren Arbeitsplatz frei zu wählen, innerhalb der EU oder auch in deren Vertragspartnerstaaten Norwegen und der Schweiz. Noch gilt für Jean-Claude Juncker,
dass nur derjenige uneingeschränkten Zugang zum Binnenmarkt haben kann, der sich der Freizügigkeit der Personen und Arbeitnehmer verpflichtet fühlt.
Für den EU-Kommissionspräsidenten steht bisher fest,
es wird keinen Binnenmarkt à la carte geben können.
Doch Juncker muss ab sofort über einen Binnenmarktzugang à la carte verhandeln, noch bevor der Brexit-Poker überhaupt in Sicht ist. Und zwar mit der Schweiz. Denn der EU-Vertragspartner Schweiz muss bis kommenden Februar seinen Volksentscheid aus dem Jahr 2014 umsetzen und den Zuzug von Arbeitnehmern aus EU-Staaten begrenzen. Und zwar ohne seine insgesamt 120 Verträge mit der EU zu riskieren, die den Schweizer Zugang zum profitablen EU-Binnenmarkt regeln.
Man ist freundschaftlich verbunden und will eine Lösung haben,
betont der Schweizer Bundespräsident gegenüber Juncker. Und eine EU-Lösung mit der Schweiz kann es nur dann geben, wenn die Kommission und die Mitgliedstaaten zu einem Kompromiss in puncto Arbeitnehmerfreizügigkeit bereit sind. Obwohl er sich noch in der vergangenen Woche bei seiner State of the Union in Straßburg in diesem Punkt so kompromisslos gab, sieht der Kommissionspräsident jetzt plötzlich bei den Verhandlungen mit der Schweiz eine konkrete Hoffnung, einen sogenannten grünen Zweig, auf dem beides zusammengeht, die Bevorzugung der einheimischen Arbeitnehmer und der Zugang zum EU-Binnenmarkt.
Ich bin auch überzeugt, dass wir uns diesem grünen Zweig in forciertem Tempo zubewegen.
Plötzlich hält Jean-Claude Juncker den Schweizer Vorschlag für diskutabel, EU-Bürgern nur dann ein Arbeitsrecht in der Schweiz zuzugestehen, wenn sich trotz intensiver Bemühung kein Einheimischer für den ausgeschriebenen Job findet. Diese Kompromissbereitschaft lässt die britischen Korrespondenten in Brüssel aufhorchen.
Mr. Juncker also said that the Swiss policy, the idea of offering jobs to locals first was okay with him.
Juncker hat nach seinen Gesprächen in der Schweiz gesagt, dass die Idee, Einheimischen Vorrang bei den Jobs einzuräumen, für ihn in Ordnung ist, hakt der Korrespondent des Daily Telegraph bei der gestrigen Pressekonferenz der EU-Kommission in Brüssel nach und will weitere Einzelheiten in Erfahrung bringen. Schließlich plant die britische Regierung nach ihrem Ausstieg aus der EU ebenfalls die Zuwanderung und Arbeitsmöglichkeit von EU-Ausländern deutlich einzuschränken. Die Schweiz kann für Großbritannien zum Vorreiter werden, um das europäische Grundrecht der Arbeitnehmerfreizügigkeit auszuhöhlen. Er werde Junckers Aussagen weder interpretieren noch um weitere Details ergänzen, wehrt der Kommissionssprecher die Frage des Daily Telegraph-Korrespondenten ab. Der Druck auf das Juncker-Team und auf die gesamte EU, ihr Dogma der Arbeitnehmerfreizügigkeit zu überdenken, wächst. Auch in Brüssel. In ihrer programmatischen Schrift »Europa nach dem Brexit« fordert die Brüsseler Denkfabrik Bruegel, die EU müsse den Ländern entgegenkommen, welche das Binnenmarktprinzip der Arbeitnehmerfreizügigkeit in Frage stellen, also zum Beispiel der Schweiz und Großbritannien. Die Denkschrift verfasst haben unter anderem der wirtschaftspolitische Berater des französischen Ministerpräsidenten Jean Pisani-Ferry und der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses Norbert Röttgen.
Die Arbeitnehmerfreizügigkeit macht aus dem Projekt Binnenmarkt ein politisches Projekt,
betonte Röttgen gegenüber dem ARD-Europa-Magazin. Doch sowohl die Schweiz wie auch Großbritannien lehnen die an den Binnenmarkt gekoppelte Arbeitnehmerfreizügigkeit in ihrer bisherigen Form ab.
Wenn man nun sagt, ihr müsst aber genau das akzeptieren, was ihr gerade zurückgewiesen habt, dann ist es eigentlich nur die Mitteilung, wir wollen eben kein enges Verhältnis zu euch.
Wenn die EU auf dem Prinzip der uneingeschränkten Freizügigkeit bestehe, werde sie damit scheitern. In der Schweiz und auch in Großbritannien. Und damit riskiere die EU genau das, was sie im Kern retten wolle, nämlich die Arbeitnehmerfreizügigkeit, gerade für die osteuropäischen Staaten. So die Prognose der Brüsseler Denkfabrik Bruegel.
Über einen möglichen Kompromiss beim Thema Arbeitnehmerfreizügigkeit für Nicht-EU-Mitgliedstaaten berichtete Ralf Siener. Und das war es auch schon wieder für heute. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss, machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.